Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Economies. Mein Name ist Lisa und ich freue mich, heute wieder eine Folge moderieren zu dürfen. Und zum Glück bin ich nicht allein, denn der liebe Josa ist auch dabei.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Josa und ich sind heute mal wieder ohne Gast unterwegs. Wir haben keinen Interviewpartner für unser Thema, denn ihr habt richtig eingeschaltet zu unserem neuen Thesencheck. Thesencheck heißt bei uns, dass wir uns ein bestimmtes Thema annehmen und verschiedene Thesen darüber miteinander spielen lassen. Seien das Pro- oder Contra-Argumente, die wir finden. Wir suchen uns immer ein Thema aus, was vielleicht manchmal auch ein bisschen provokanter ist, was es in den Medien zu viel Diskussion geschafft hat. Wir wollen schauen, was steckt dahinter, wie können wir was begründen, was spricht vielleicht sogar dagegen, und dann schauen wir einfach, wohin es uns führt. Josa, was ist denn das Thema, das uns so intensiv die letzten Tage und Wochen beschäftigt hat? Worüber sprechen wir heute?
Ja, heute wird es möglicherweise für viele etwas provokant. Ging mir, kann ich ganz offen sagen, genauso, als ich das erste Mal gehört habe. Aber wir hoffen doch auch einleuchtend. Denn es ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, die da am Ende stehen wird, die man aber auch nicht pessimistisch und fatalistisch annehmen sollte, sondern konstruktiv und überlegen, wie gehen wir damit um.
Mach's nicht so spannend. Um was geht's?
Ich möchte es vorausschicken, damit wir nicht die Inbox am Ende voll haben mit Hassnachrichten.
Ist gut.
Es geht um das grüne Paradoxon.
Spannend.
Ganz prominent geprägt von dem Ökonomen Hans-Werner Sinn, der das schon vor gut 15 Jahren das erste Mal vorgestellt hat. Und das beschreibt ein doch sehr kontraintuitives Phänomen, nämlich dass Maßnahmen zur Reduktion von CO2-Emissionen, die wir hier in Deutschland oder in den westlichen Ländern in der EU vornehmen, dazu führen können, dass anderswo die CO2-Emissionen in gleicher Weise vielleicht sogar stärker steigen.
Vielleicht kommen wir dann auch im Laufe dieser Folge dann auch darauf zu sprechen, was das jetzt zum Beispiel mit dem Staatsbesuch des indischen Premiers Modi in Moskau nicht vor allzu langer Zeit zu tun hat. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr spannendes Phänomen, ein Paradoxon. Das schauen wir uns an. Und bevor wir da ins Detail gehen und uns Josa auch ein bisschen mehr noch dazu erläutert, damit wir richtig diskutieren können, vielleicht ein kurzer Input dazu, wer Hans-Werner Sinn eigentlich ist, von dem dieses Paradoxon stammt oder dieser Begriff vor allem. Ein Ökonom, der vor allem das IFO-Institut geleitet hat, und zwar gar nicht so kurz, nämlich knapp 17 Jahre lang bis 2016. Und er war lange an der LMU in München, hat dort das Center for Economic Studies gegründet, ist also ein waschechter Ökonom und Wissenschaftler. Und wahrscheinlich breite Aufmerksamkeit hat er dadurch generiert, weil er sehr, sehr viele Sachbücher publiziert hat. Und diese Sachbücher teilweise auch mit vielleicht nicht immer ganz so unreißerischen Titeln versehen hat. Das grüne Paradoxon ist eines davon, ist schon, wie Josa richtig gesagt hat, 2008 tatsächlich erschienen. Und wenn wir uns auf der Webseite von Hans-Werner Sinn so ein bisschen bewegen, dann steht zu diesem Buch zum Beispiel als allererster Satz in der Beschreibung Folgendes: Nicht wir Deutschen haben es in der Hand, wie schnell sich die Erde erwärmt, sondern die Ölscheichs. Da muss man natürlich schon mal ein bisschen schlucken. Okay, das klingt so ein bisschen reißerisch, polemisch und auch ein bisschen verantwortungslos. Dann heißt es weiter, der Glaube, wir könnten das Klima retten, wenn wir Energie einsparen, ist pure Illusion. Und das würde dann auch den Untertitel des Buches begründen, was nämlich heißt, Plädoyer für eine illusionsfreie Klimapolitik. Und Josa, vielleicht kannst du uns kurz erklären, was es denn genau mit diesem grünen Paradoxon auf sich hat.
Ja klar, gerne. Also, wir fangen mal ganz einfach mit dem Ölpreis an. Wie kommt ein Preis zustande? Das ist ein Wechselspiel von Angebot und Nachfrage. Und wenn jetzt eben sehr viel Öl nachgefragt wird, dann können die Verkäufer des Öls höhere Preise dafür aufrufen. Wenn jetzt aber ein großer Teil dieser Nachfrage wegbricht, weil wir aufhören, Verbrennermotoren zu fahren, weil wir unsere Häuser anders beheizen, dann sorgt das natürlich dafür, dass dieser Preis fällt. Und dadurch, dass dieser Preis fällt, passiert aber noch mehr. Das bedeutet nicht einfach nur, dass die erdölproduzierenden Länder weniger Öl verkaufen können, sondern es bedeutet vor allem, dass sie das Öl billiger anderen Ländern anbieten. Denn nicht alle Länder kommen weg von den Verbrennern. Nicht alle Länder können mit Wärmepumpen ihre Häuser beheizen. Und dementsprechend werden die wenn es so günstig wird, einfach mehr davon nachfragen.
Das heißt, wenn ich als Deutschland, als Land jetzt entscheide, ich mache eine Politik und zwar wird die Öl- und Gasemission massiv reguliert und es dürfen nur noch bestimmte Werte verbraucht werden, dann ist das in Deutschland, macht das Sinn. Ist staatlich reguliert, ist alles wunderbar. Aber wenn ich dann international und global vor allem schaue, hat es genau den gegenteiligen Effekt.
Ganz genau. Und ein anderer Effekt, den es dann eben noch gibt, ist natürlich, wenn diese Regulierungen mal kommen, dann können das natürlich auch beispielsweise die Scheichs, von denen Sinn spricht, antizipieren und dann eben sagen, okay, wenn wir in 30 Jahren unser Öl nicht mehr loswerden und dann dementsprechend für das Öl gar nichts mehr bekommen, dann bekommen wir doch lieber heute einen niedrigeren Preis. Das heißt, wir erhöhen jetzt einfach die Fördermengen, werfen das Öl auf die Märkte. Mhm. Irgendjemand wird es schon kaufen. Irgendjemand wird immer gern noch mal einen Kilometer Auto mehr fahren. Mhm. Und dann machen wir eben jetzt halt geringere, aber immerhin noch positive Profite.
Das ist interessant. Das würde bedeuten, es ist nicht nur ein kontraintuitiver Effekt, es ist sogar ein kontraproduzierender Effekt. Also die Tatsache, dass wenn ich als Deutschland CO2-Regulierungen schaffe politisch und Ölverbrauch damit massiv drossle, andere Länder dann diese Drosselung nehmen, mehr Öl kaufen. Der andere Effekt, den du gerade beschrieben hast, ist ja der, dass dann umso mehr Öl noch produziert wird. Würde man auch sagen, bis eine Politik mal greift, vergehen ja ein paar Monate, wenn nicht gar ein paar Jahre. Dann könnte man als Ölproduzent sagen, bevor diese Regelung kommt, hauen wir nochmal richtig die Verbrenner an.
Genau.
Also es ist nicht nur gegenteilig, es ist sogar nochmal verstärkend. Das ist ja das Paradoxe daran.
Richtig, der Teufel liegt da einfach in dieser zeitlichen Versetzung. Wir müssen heute Ankündigungen machen und dann gibt es eben einen langen Transformationsprozess und in diesem Prozess kann auf der anderen Seite des Erdballs einfach darauf reagiert werden, indem einfach noch viel mehr Öl aus dem Boden geholt wird.
Ja, das ist schon krass. Also der Teufel liegt nicht im Detail, er liegt quasi wortwörtlich sichtbar über allem, nämlich einfach in der Zeit und in der Dauer und in der quasi globalen Ineffektivität von Klimapolitiken.
Genau, und einfach darin, dass wenn der eine was macht, ich darauf reagieren kann und wenn es zu meinem Vorteil ist, einfach gegenteilig zu handeln, dann kann es eben bedeuten, dass meine gute Handlung bei jemand anderem eine doppelt so schlechte Handlung hervorruft.
Genau.
Ist natürlich ein ziemlicher Downer.
Ja, genau. Ist sehr nüchtern, nicht so schön zu hören. Wenn wir jetzt sagen, das ist so mal, also dieses Buch, habe ich gesehen, hat stolze 580 Seiten. Die sind wir nicht im Detail durchgegangen. Wer das möchte, kann uns gerne auch eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns gerne über eine Buchrezension. Das haben wir uns tatsächlich nicht angetan. Wir haben aber natürlich quer gelesen für die wichtigsten Punkte, die wir hier auch heute diskutieren. Deswegen mal angenommen, das ist so grob gesprochen das Paradoxon, das grüne Paradoxon von Hans Werner Sinn. Dann wollen wir jetzt die Folge nutzen, mit dem Thesencheck ein paar Gegenthesen auf den Tisch zu werfen und mal gucken, wie gut sich Josa schlagen wird mit den Thesen, denen ich ihn jetzt gleich um die Ohren hau.
Oh, oh.
Und ich würde sagen, wenn du bereit bist, Josa, dann werfe ich dir gleich mal die erste Gegenthese zu.
Let's go.
Oder brauchst du noch ein bisschen?
Nee, ich bin bereit.
Jetzt geht's los, pass auf. Also, ich könnte ja jetzt daherkommen und sagen, das ist ein super schönes, vor allem theoretisches und ökonomisches Modell. Funktioniert super in der Theorie und super auf dem vereinfachten und logischen Ökonomenpapier, so nenne ich es mal. Also an der Universität, okay. Aber, lieber Josa, die Realität da draußen und die Welt da draußen, die sieht doch viel komplexer aus als das. So ein Argument muss doch an der Realität irgendwann zerschellen und das Paradoxon ist ja sicherlich auch etwas, was Reaktionen von Märkten übertreibt. Also es ist, weil es so einfach konzipiert ist und so einfach ökonomisch hergeleitet, kann man da sicherlich eine Übertreibung mutmaßen. Zum Beispiel, es gibt ja in der Automobilindustrie auch die Ankündigung von Verboten für Verbrennermotoren, wann auch immer das dann tatsächlich so sein mag. Dieses Verbot ist aber in aller Munde. Könnte man ja sagen, dieses Verbot oder diese angekündigte Politik hat aber nicht dazu geführt, dass Menschen jetzt umso mehr noch Verbrenner gekauft haben und dass die Verbrennermotorenindustrie jetzt richtig angekurbelt hat, sondern wir sehen, dass die Entwicklung von Elektrofahrzeugen drastisch an Fahrt aufnimmt. Könnte man ja sagen, lieber Hans-Werner Sinn, das ist also gar nicht so einfach, wie du das denkst. Es gibt auch andere reale Phänomene, die nicht auf deinem ökonomischen, theoretischen Papier so festlegen. Also, um es nochmal vielleicht auch auf einen anderen Punkt zu bringen, ein starkes Gegenargument ist dann auch, dieses Paradoxon lässt sich super, super schwer messen und nachweisen. Es klingt super, es klingt reißerisch, aber kann ich es wirklich nachweisen, ist die Realität nicht viel komplexer. Es gibt so viele Faktoren, die Wirtschaftsreaktionen beeinflussen können, weltweit.
Mhm. Ja, das, finde ich ganz...
Oder?
Ja, ohne überheblich klingen zu wollen, aber ich finde es ganz amüsant, denn das ist tatsächlich ja so eine sehr beliebte Kritik, die habe ich auch während meines VWL-Studiums so in Diskussionen mit KommilitonInnen und manchmal auch, wenn sich jemand gemeldet hat in der Vorlesung und das dem Prof entgegengeschmettert hat, sehr oft erlebt. Das ist ja grundsätzlich so ein, in Anführungszeichen, Problem der VWL, dass natürlich alle Modelle, und da ist das Green Paradoxon überhaupt keine Ausnahme, super vereinfacht sind. Und da ist dann natürlich der Impuls, immer sehr schnell zu sagen, ach, das können wir in der Realität gar nicht so beobachten.
Genau, wie dieses Elfenbeinturm der Wissenschaftsargument immer zu sagen, ach, was ihr euch da denkt und theoretisch zusammenklaubt, das zerschellt an der Realität. Aber das heißt ja nicht, dass da nicht ein Punkt Wahrheit oder ein Fünkchen Erkenntnis nicht doch mitschwingt.
Ja, und mein einer Prof, der hat dann immer darauf geantwortet, naja, es mag ja sein, dass es noch andere Effekte gibt, tausende Effekte in so einem Markt, aber das bedeutet ja nicht, nur dass andere Effekte den einen Effekt möglicherweise verfälschen oder überlagern, dass dieses Modell nicht seine Richtigkeit hat. Das reicht eben einfach noch nicht, um zu sagen, ein Modell ist nicht gültig, sondern es bedeutet einfach, dieses Modell ist ein Teil der Erklärung, aber eben nicht alles.
Ja, das klingt schon tatsächlich gar nicht schlecht. Ich finde auch Argumente immer spannend, die, oder sagen wir mal jetzt in dieser Gegenthese, die ich dir da hingeworfen habe, spannend, dass da immer so eine Art Beweislast oder gar so eine Nachvollziehbarkeit gefordert wird, die man irgendwie messen kann, berechnen kann, schwarz auf weiß nachprüfen kann. Und nur wenn das gegeben ist, dann funktioniert eine Theorie makellos. Das ist ein Argument, was ich eigentlich ganz witzig finde, weil das, ich gebe dir da vollkommen recht, das ist so nicht handfest. Weil was Hans-Werner Sinn ja versucht, ist ja eigentlich nur die Frage zu beantworten, theoretischer Art, warum Willensbekundungen zu mehr Klimaschutz und Klimaschutzabkommen bisher einfach nicht funktionieren global. Interessanter wäre dann bei so einer Frage wahrscheinlich zu fragen, was wären denn diese alternativen erklärenden Effekte, wenn man mit einer Gegenargumentation konfrontiert wird, die da sagt, na ja, aber das ist ja alles zu vereinfacht und das kann ich ja gar nicht nachweisen und die Realität ist viel komplexer.
Ja, einer, der mir da gerade eingefallen wäre, bezüglich deines Beispiels mit den E-Autos, ist natürlich klar, wenn die USA, die EU und China ankündigen, langfristig Emissionen reduzieren zu wollen, möglicherweise gar Verbrenner verbieten wollen, dann brechen natürlich für die Autohersteller riesige Märkte weg. So, theoretisch könnte man natürlich sagen, ja, dann verkaufen die das eben in Südamerika, in Afrika, in Indien, in Australien. Aber grundsätzlich ist es natürlich ein riesiger Einbruch, wenn man eben sagt, mit China, Europa und den USA brechen wir eben wahrscheinlich die 2 Milliarden zahlungskräftigsten Menschen auf der Welt weg als Kunden. Und dementsprechend gibt es dann natürlich auch einen Anreiz, E-Mobilität zu fördern. Das bedeutet aber eben nicht, dass dann langfristig nicht an anderer Stelle trotzdem weiterhin Verbrenner fahren und die dann eben sogar noch sehr günstig tanken können. Und wo emittiert wird, ist egal.
Genau, und deswegen stimme ich dazu. Und jetzt nicht, dass wir bei Future Economies in Thesencheck jetzt schwarz-weiß pro Kontra machen, sondern wir machen es gemeinsam in dieser Folge, Josa und ich. Ich denke, was ich sagen will, ist, dass deswegen das Beispiel des Ölpreises auch so handfest wirkt in seiner Theorie, weil Öl ja eine Ressource ist, die ich nicht produzieren muss, sondern sie ist einfach da. Ich muss sie nur aus dem Boden ziehen. Und ein Auto herzustellen, zu entwickeln, schon auch eine andere Dynamik entwickelt als jetzt die schnelle Komponente von Ölpreisschwankungen. Deswegen kann man das wahrscheinlich auch gar nicht immer so nahtlos vergleichen. Aber es ist natürlich eine Debatte und die spannende Frage ist, was sind denn alternative Erklärungen für solche Effekte, die wir ja global wahrnehmen, wenn es nicht das grüne Paradoxon sein soll? Oder wie können wir es dann erklären? Und ich glaube, das ist eine Frage, die wir hier nicht beantworten können. Fest steht auf jeden Fall, so falsch wird es nicht sein. Wahrscheinlich. Wir gucken uns mal die nächsten Gegenthesen an, um zu gucken, ob wir am Ende dieser Folge immer noch der Meinung sind, dass das grüne Paradoxon eigentlich gar nicht so fehl am Platz ist. Wir schauen mal. Jetzt kommt natürlich eine Gegenthese, die für einen VWLer wahrscheinlich sich anhören müssen wie ein Dolchstoß. Aber ich als Sozialwissenschaftlerin und vor allem auch Kulturwissenschaftlerin finde sowas immer ganz spannend. Nämlich, Josa, man könnte ja jetzt sagen, dass Hans-Werner Sinns Argumente sehr rational sind, sehr ernüchternd und rein wirtschaftlich fundiert und gedacht sind. Heißt, die Frage nach der grünen Transformation oder nach einem bewohnbaren Planeten in der Zukunft, nennen wir es mal so, wie es ist, oder auch nach der eigenen Gesundheit, nach einer gesunden Umwelt und so weiter, all diese Themen, das sind doch menschliche Bedürfnisse, die nicht nur auf rein ökonomischen oder wirtschaftlichen Aspekten basieren. Der Mensch funktioniert doch nicht rein ökonomisch gelenkt und der sogenannte Homo economicus ist doch gerade bei diesen ideellen und humanistischen Fragen, auch nach Zukunft, nach Generationengerechtigkeit, nicht allein ausschlaggebend. Also, ich würde sagen, das grüne Paradoxon scheitert allein schon deshalb, weil es Menschen sind, die ja eigentlich Wirtschaftlichkeit lenken und auch entscheiden, wann etwas wirtschaftlich ist und wann nicht. Mhm. Und jetzt kommt der VWLer. Was sagt der VWLer?
Ja, der VWLer wird eben jetzt darauf hinweisen, dass das ja doch eine sehr idealistische Sichtweise auf die Menschheit ist und auf unsere Entscheider. Und also sicherlich, wir können natürlich Wirtschaftlichkeit lenken. Die Frage ist aber natürlich, tun wir es? Und da würde ich sagen, bisher ist relativ klar, dass wir es nicht tun. Das fängt auf der politischen Ebene an, aber das ist eben dann auch bis in die individuelle Ebene hinein sehr schwierig. Also grundsätzlich könnten wir natürlich sagen, ja, wir wissen, dass CO2-Ausstoß ganz schlimm ist. Wir wissen, dass wir keinen Klimawandel wollen und deshalb verhalten wir uns jetzt entsprechend. Aber wenn wir dann eben mal aus der Tür gehen, dann sehen wir, Fleisch kostet 1,49 pro Kilo, geht weg wie warme Semmeln.
Wie warme Brötchen für die Norddeutschen.
Ich bin sogar Berliner, aber gut.
Und ich sitze in München, wohlgemerkt.
Strippen. Ja, und genau, Flieger ans Mittelmeer, 15 Euro, mega geil, 14 Tage, haben wir Bock drauf. Und da treten dann so eine mit Sicherheit vorhandenen, aber doch sehr für unsere Wahrnehmung sehr abstrakten Bedürfnisse, wie so ein bewohnbarer Planet, schon etwas in den Hintergrund. Und das kann man auch an einem sehr viel ökologischeren Beispiel sehen. Vor 2 Jahren, 9-Euro-Ticket wurde eingeführt, die Züge waren brechend voll, war gut fürs Klima. Aber man hat da auch gesehen, die Leute sind eben nicht über Nacht in den IC gestiegen, weil sie plötzlich gemerkt haben, ach, ich will ja weniger CO2 ausstoßen, sondern weil es eben einfach leistbar war. Das ist eben dann am Ende doch schon oft eine relativ einfache Sache. Wenn die Sachen günstig sind, dann machen wir sie. Und das ist tatsächlich auch genau das, was der viel zitierte Homo economicus machen würde.
Das sehe ich ein. Auch ich habe mir das 9-Euro-Ticket natürlich sofort geholt. Wenn man das so hört, ist es schon ziemlich ernüchternd, vor allem wahrscheinlich auch für die eigene Identität als Mensch, zu hören, man ist eigentlich nur wirtschaftlich gelenkt. Also bin ich nur ein Homo economicus. Und das ist das alles, was der Mensch kann, will ich damit sagen. Das ist natürlich, ich finde es eine spannende Frage.
Also ja, möglicherweise ist die ein bisschen ehrenrührig für Leute. Also ich würde mir auch nicht nachsagen wollen, dass ich nur ökonomisch gelenkt bin. Und klar, haben wir auch Abweichungen davon. Aber ich glaube eben, auf der großen aggregierten Ebene kann man an ganz vielen Beispielen, eben an den genannten, immer wieder sehen, dass letztendlich doch relativ klar Preisanreize dazu führen, dass wir darauf reagieren. Dass generell einfach Anreize etwas sind, was Menschen immer dazu bewegt, ihre Entscheidungen anzupassen. Und das ist ja auch absolut, das ist ja nicht nur negativ, das ist zuerst mal ein Zeichen von, ich nehme Dinge wahr und ich kann darauf reagieren. Also ein Zeichen von Intelligenz. Und natürlich können wir es auch mit Moral nochmal ein bisschen austarieren, wie stark wir auf Anreize reagieren und wie wir in einzelnen Situationen uns verhalten.
Ich hatte dann vielleicht kurz gedacht, Vielleicht hängt diese ökonomische Entscheidungsfindung ja auch damit zusammen, mit wie viel Geld ich denn zur Verfügung habe, so im Monat, um mein Lebensunterhalt zu stemmen, um über die Runden zu kommen, wenn man das so schön sagt. Also man könnte hier vielleicht eine Komponente einwerfen, die da heißt Wohlstand. Ist der Mensch wohlständig genug, dann kann er vielleicht auch manchen ökonomischen Entscheidungstriggern entgegentreten und sagen, nein, obwohl der Flug nach Mallorca 15 Euro kostet, nehme ich ihn jetzt trotzdem nicht, zum Beispiel. Also dieses Konzept oder die Frage, hat das Einkommen von Menschen, spielt das eine Rolle? Wenn ich viel mehr auf mein Geld schauen muss, bin ich dann auch ökonomischer gepolt. Das kann ja durchaus sein. Und dann ist es aber wieder spannend zu fragen oder auch tatsächlich zu philosophieren, ja gut, aber warum gibt es dann so viele reiche Menschen, so viele wohlhabende Menschen, die trotzdem ihre individuellen Praktiken nicht an den Klimaschutz anpassen, obwohl sie sich das leisten könnten, rein ökonomisch gesehen, sondern da scheint ja noch eine andere Komponente auch mitzuspielen. Das finde ich spannend und gar nicht so leicht zu beantworten.
Ja, ich würde an der Stelle zumindest mal als Denkanstoß reinwerfen, dass ja eben diese Moral, über die wir gesprochen haben, die ist eben bei manchen Leuten stärker ausgeprägt und bei manchen Leuten weniger. Und nicht nur Moral. Ich glaube, viele Menschen sind auch einfach nach wie vor nicht wirklich über die Konsequenzen gewisser Konsumformen aufgeklärt. Die wissen gar nicht so genau, was für einen ökologischen Schaden sie damit anrichten. Und ja, je nachdem, wie man informiert ist und ja, ehrlich gesagt auch, wie egal es einem ist. Genau. Aber man muss eben nüchternerweise sagen, dass dieses Ideal, das unser eins vielleicht gerne mal vertritt, dass wir ja alle von Herzen gut sind und uns um solche Sachen scheren, ja, dass das eben in der Masse leider doch relativ gut nachweisbar nicht so ganz entscheidend ist.
Ich halte jetzt noch mal ein bisschen dagegen, gegen diesen Homo economicus-Gedanken und sage schon auch, weil ich es auch tatsächlich glaube, dass wir schon diese humanistischen und wertebasierten Idealisierungen brauchen als Mensch. Oder die Geschichten zumindest, die wir uns darüber erzählen, wer wir sind, wo wir hinwollen. Ich glaube, dass der Mensch ohne diese Geschichten oder ohne diese Illusionen, wie sie Hans-Werner Sinn beschreiben würde, nicht auskommen würden oder auch nicht sollten. Ich glaube, was ein große Problematik ist in der ganzen Klimadebatte und der ganzen Transformationsdebatte, ist die, dass die moralischen Begriffe, mit denen wir eigentlich arbeiten, dass die so aufgeladen sind mit auch inflationärem Gebrauch. Jeder spricht darüber, jeder möchte das irgendwo in seinem Arbeitsumfeld mit einbringen. Thema Greenwashing. Wir alle sprechen darüber, wir müssen was tun, man muss mehr machen, wir sollten hier und da anpacken und das muss doch global möglich sein, wir sind doch alle in einem Boot. Und ich glaube, dieser inflationäre Gebrauch und dieses wahrscheinlich teilweise auch große Blabla führt dazu, dass wir diese humanistischen Ideale, die wir eigentlich brauchen innerlich als Mensch oder als auch gesellschaftliche Menschen, dass wir die so ein bisschen verlieren, weil sie sind leer irgendwann. Und das kann ich mir denken, dass das ein Riesenproblem ist, warum wir dann auch immer wieder zu ökonomischen Handlungen greifen. Genau. Die Frage ist, würde das grüne Paradoxon nicht greifen, wenn wir diese Narrative oder diese Ideale wirklich global vertreten, ernsthaft vertreten würden und nicht nur nutzen, um andere Interessen damit zu verschleiern?
Ja, ich denke, er würde dir da nicht grundsätzlich widersprechen, aber er würde eben darauf hinweisen, dass das Ganze eben steht und fällt damit, dass wirklich alle mitmachen. Und ich glaube, wenn wir jetzt annehmen, dass 10 Milliarden Menschen mit allen Backgrounds dieser Welt, also literally allen Backgrounds dieser Welt, diese Narrative perfekt verinnerlichen und danach handeln, dann sind wir auch wieder ganz schnell beim Idealismus. Und ja, das ist eben eine schöne Beschreibung, wie die Welt sein könnte, wie wir es uns wünschen würden, aber eben nicht, wie sie ist. Und das ist das, worum es Sinn eben geht bei seiner These. Tatsächlich geht die Lösung, die er dann auch präsentiert, schon so ein bisschen in diese Richtung. Da könnt ihr mal gespannt sein auf das Ende der Folge.
Ihr müsst also bis zum Ende noch zuhören. Genau, also es ist wahrscheinlich eine Erzählung, die wir gerne wahrhaben möchten oder die ich gerne wahrhaben möchte. Aber wahrscheinlich ist sie, wenn wir uns die Welt nüchtern betrachten, nicht gerade zielführend. Und selbst wenn ich Idealismus im Gepäck habe, kann ich damit noch lange nicht auf andere schließen. Das hat sicherlich noch nie so wirklich funktioniert in der Weltgeschichte. Schon gar nicht mit dem sogenannten Westen und dann den anderen Teilen der Welt. Und gleichzeitig ist natürlich eine unglaublich privilegierte Position, die wir haben, als Land, als Kontinent, als Region in der Welt, sich über grüne Transformation überhaupt Gedanken machen zu können. Also das finde ich schon einen großen Punkt.
Auf jeden Fall.
Genau, es zeigt ja auch zum Beispiel, dass wirklich wichtige, verbindliche Klimaabkommen internationale wie das Kyoto-Protokoll Schwierigkeiten haben, universelle Akzeptanz und strikte Einhaltung zu erreichen. Was alles dafür sprechen würde, dass an diesem grünen Paradoxon ja doch irgendwo was dran zu sein scheint, in welcher Form und in welcher Tiefe. Das ist in dem Moment erstmal egal, wenn ich den Ist-Zustand beschreibe. Momentan, wie er ist.
Ja, absolut. Und also ganz ehrlich, wer will es denn auch der Regierung eines Landes, in dem der Großteil der Menschen von unter einem Dollar pro Tag lebt, verdenken, dass da ein Kohlekraftwerk gebaut wird, damit einige tausend dieser Menschen Zugang zur Elektrizität bekommen. Also da sollten wir als Westen uns auch davor hüten, zu moralisieren, denn wir haben das gute Leben ja schon. Ich finde es aber generell auch ganz wichtig, dass wir dieses Paradoxon jetzt nicht nehmen und dann in Fatalismus verfallen. Mhm. Sondern man kann daraus auch, denke ich, sehr konstruktive Schlüsse ziehen.
Zum Beispiel?
Ja, zuallererst mal natürlich, dass der einzige Weg hin zu einem Handeln der Klimakrise natürlich ist, dass alle Staaten Richtung Klimaneutralität sich bewegen. Das heißt, wie es passiert, ist erstmal egal. Es muss letztendlich passieren. Und wenn wir als westliche Länder dafür jetzt schon bereit sind, dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Und dann gibt es da natürlich auch noch die Vorbildwirkung. Und dann gibt es aber eben auch noch einen ganz trockenen ökonomischen Grund. Der nennt sich Economies of Scale. Und was ich damit meine ist, ich habe da mal ein paar Zahlen rausgesucht. Der Preis von Solarmodulen lag Anfang der 2000er Jahre noch bei so 4 bis 5 US-Dollar pro Watt-Peak. Das ist, müsst ihr nicht so genau verstehen. Wir haben einfach ein Measure für den Preis von aus Photovoltaik gewonnenem Strom. Also der war Anfang der 2000er Jahre noch bei 4 bis 5 US-Dollar pro Watt-Peak. 2013 ist er dann auf unter 1 US-Dollar gefallen. Mittlerweile ist er bei knapp unter 20 Cent und für 2030 wird er wahrscheinlich noch unter 10 Cent fallen. Das heißt, wir haben einen massiven Verfall des Preises. Das heißt, es ist viel, viel günstiger geworden, Strom aus der Sonne zu generieren. Und warum ist das so? Natürlich, weil daran sehr viel geforscht wurde und weil eben auch sehr viel ausgebaut wurde. Das heißt, es wurden Fabriken gebaut, es wurde Know-how gewonnen. Das heißt, mit jeder produzierten Solarzelle wird die nächste ein Stück billiger, weil man eben mehr darüber weiß, wie man gute Solarzellen baut und weil man eben auch einfach diese ganzen Kosten, die anfangs für die Forschung verwendet wurden, auf viel mehr Solarzellen umlegen kann. Und wenn man dann eben 1 Milliarde Solarzellen verkauft, ist es natürlich deutlich einfacher, die Forschungskosten umzulegen, als wenn man nur 10 Solarzellen verkauft. Und das ist eben ein ganz aktiver Beitrag zum Klimaschutz, den entwickelte Länder und große Firmen tun können. Sie können dafür sorgen, dass erneuerbare Energiequellen günstiger werden und dann langfristig eben auch leistbar für Länder, die noch nicht auf diesem technologischen Stand sind. Und wir müssen eben dahin kommen, dass die erneuerbaren Energiequellen so günstig werden, dass selbst in Abwesenheit jeglicher Moral und jeglicher Klimaschutzbestrebungen die einfach günstiger sind als die fossilen Alternativen. Wenn wir das schaffen, dann haben wir einen ganz großen Beitrag geleistet.
Also man würde das grüne Paradoxon dann nicht bekämpfen oder irgendwie versuchen, das Gegenteil zu beweisen, sondern man würde einfach nach dessen Logik mitspielen. Genau, dann ist, also würde ich mal, wenn ich es zusammenfassen darf, in deinen Worten die Lösung Innovation, Innovation, richtig. Innovation.
Genau, dann werden in Indien keine Kohlekraftwerke mehr gebaut, sondern eben große Photovoltaikparks.
Ich finde das fair enough und es klingt auch super. Die Praxis, finde ich, sieht aber manchmal anders aus. Nämlich Innovationen brauchen Zeit und genau in dieser Zeit steigt der CO2-Ausstoß kontinuierlich weiter an. Und dann ist für mich eine ganz große Frage dieser Boom auch von Innovationen und von Transformationen. Wie werden da eigentlich die wirklichen Kosten berechnet, die es braucht, um beispielsweise Elektromotoren herzustellen, um Photovoltaikparks zu bauen. Wo kommen diese Ressourcen her? Was hat das für Umwelteinflüsse? Ich finde, darüber spricht man sehr, sehr wenig.
Yes.
Wenn beispielsweise Elektroautos in Deutschland hergestellt werden und dafür benötigte Rohstoffe in Ländern abgebaut werden, die keinerlei Arbeitsschutz, aber auch keinerlei Umweltschutz einhalten, würde bedeuten, dass wir die Umweltkonsequenzen von unserer Innovation eigentlich nur verlagern und die CO2-Emissionen einfach nur verlagern. Ich stoße es dann zwar nicht mehr mit meinem Auto aus, aber die Herstellung meiner Batterie beispielsweise hat so viel CO2 verursacht, die dann gar nicht in der Rechnung mit auftaucht. Technologie, erneuerbare und grüne Technologie hat eine unglaublich energieintensive Herstellung. Das ist mein Punkt. Würde wieder für das Paradoxon sprechen. Zwar nicht direkt so, aber trotzdem ist es immer auf Kosten anderer CO2-Emissionen wahrscheinlich. Ein Beispiel, wenn ich jetzt mal eine andere Gegenthese noch vorwegnehmen darf, die nämlich sagt, Hans-Werner Sinn, das Buch ist von 2008, das ist schon ein alter Hase und das ist doch gar nicht mehr aktuell. Ich finde, es gibt sehr wohl aktuelle Beispiele. Beispielsweise die Tatsache, wenn ich sage, ich möchte jetzt humanistisch, wie ich bin, möchte ich jetzt aufhören zu fliegen und entscheide mich individuell, ich möchte keinen Flug mehr buchen und dadurch CO2 einsparen. Und wenn es mein Nachbar mir gleich tut und dann meine Community, dann meine Stadt und dann mein Land und so weiter, dann sparen wir doch CO2 ein. Also ist es eben doch nicht so ökonomisch gedacht, sondern ich kann ja eigentlich durch Werte und jetzt sagen wir mal Moral doch was ändern. Dann macht dir die EU einen Strich durch die Rechnung. Es gibt das sogenannte EU-Emissionshandelssystem und es ist ein sogenanntes Cap-and-Trade-System. Was das heißt, ist, dass es eine Obergrenze gibt in der EU, ein sogenanntes Cap, für die Gesamtemissionen von Treibhausgasen. Wenn ich jetzt beispielsweise Einsparungen in einem Sektor, zum Beispiel den Flugverkehr, habe, diese Einsparungen, führen die dennoch nicht zur CO2-Gesamtemissionsreduktion. Und warum nicht? Weil nach diesem Emissionshandelssystem Unternehmen, die weniger CO2 ausstoßen, zum Beispiel Fluggesellschaften, ihre zugeteilten Zertifikate bzw. ihre überschüssigen Zertifikate einfach verkaufen können. Und Unternehmen, die mehr CO2 ausstoßen wollen in der EU, die können dann einfach diese zusätzlichen Zertifikate kaufen. Also meine individuelle Entscheidung, nicht zu fliegen, dadurch CO2 zu sparen durch den Flugverkehr, verlagert sich in der EU einfach nur. Ich finde, es wäre ein klassisches und hochaktuelles Beispiel von Hans-Werner Sinns grünem Paradoxon. Und weil du vorhin meintest, in Indien werden dann hoffentlich mehr Photovoltaikparks gebaut und nicht Kohlekraftwerke. Jetzt war zu Beginn Juli 2024 der indische Premier Modi im Kreml zu Besuch bei Putin. Und um was es ging unter anderem, also man kann natürlich nur mutmaßen, aber was klar ist, ist, dass Indien einer der größten Abnehmer russischen Erdöls sein wird. Jetzt, wo der Westen russisches Öl und Gas sanktioniert und boykottiert, ist der Preis dessen um fast 60% gesunken und Indien ist ein super Abnehmer jetzt dafür. Würde sagen, lieber Hans-Werner Sinn, das ist zwar sehr alt, Ihre Theorie, ich würde sagen dann in dem Beispiel, aktueller geht's nicht. Ich habe noch eine letzte Gegenthese vorbereitet für den lieben Josa. Wir machen es kurz. Bevor wir dann vielleicht mögliche Lösungen noch kurz anschneiden. Also, letzte Gegenthese. Warum? Weil bisher haben wir gesagt, das grüne Paradoxon, es gab Gegenthesen von mir und trotzdem haben wir sie geschafft auszuhebeln. Ich versuche es noch ein letztes Mal. Kann das Paradoxon vielleicht doch scheitern oder ist das alles doch Quatsch? Eine Sache, die gegen das Paradoxon sprechen würde, wäre historische Verantwortung. Und was meine ich damit? Man könnte jetzt sagen, ich würde nicht von einem Paradoxon sprechen, wenn wir mal annehmen, zum Beispiel Indien oder China emittieren viel mehr CO2 durch einen beispielsweise niedrigeren Ölpreis, weil der Preis gefallen ist, nachdem ich ihn in Europa stärker besteuert habe, sodass die Nachfrage in Europa gesunken ist. Ökonomische Logik. Und warum würde ich dann trotzdem nicht von einem Paradoxon sprechen? Weil ich sagen würde, in meiner globalen Rechnung ist es gar nicht fair, Länder wie Indien an den gleichen Maßstäben zu Klimaschutz wie mich in Europa zu messen. Also es ist vollkommen logisch, dass sich eine entwickelnde Wirtschaft, wenn auch kurzfristig gedacht, an Ressourcen zu eigen macht, die günstiger sind. Der Reichtum Europas, und ich glaube, das vergessen wir oft, ist damit verbunden, dass wir massiv fossile Brennstoffe genutzt haben in den letzten Jahrzehnten. Und der Luxus, der dadurch entstanden ist, der Wohlstand, den wir haben, hat eine unglaubliche globale Ungerechtigkeit auch befeuert. Und wir haben ein unglaubliches Privileg, und aufgrund dieses Luxus, den wir auf der Basis von fossilen Brennstoffen haben, ist es natürlich unglaublich leicht, da zu sagen, wir machen jetzt Transformation. Wir können uns das leisten. Wir hängen nicht, sagen wir mal, existenziell davon ab. Man könnte also plädieren, dieses Paradoxon ist Quatsch, weil wir globale Gefüge gar nicht so rechnen, verrechnen, aufwiegen dürfen. Historische Verantwortung. Wer emittiert, wer hat Folgen zu beklagen des Klimawandels? Und jetzt bin ich gespannt, was du sagst, Josa. Steht das Paradoxon noch?
Du hast recht, aber ja, das Paradoxon steht doch noch. Also, weil es nämlich, glaube ich, auch einfach wieder gar nicht darauf abzielt. Deine Ausführungen finde ich sehr einleuchtend. Natürlich ist es aus einer Gerechtigkeitsperspektive absolut in Ordnung, dass jetzt eben auch mal die anderen dran sind, in Anführungszeichen. Aber das ist eben für dieses Paradoxon, das ist eben einfach nicht der Fokus des Paradoxon. Der Fokus des Paradoxon bezeichnet einfach diesen ökonomischen Mechanismus. An der einen Stelle wird eingespart, dadurch sinkt der Preis, dadurch wird an der anderen Stelle mehr rausgehauen. Und letztendlich ist es ja egal für die Klimakrise, wer die Emissionen verursacht. Letztendlich ist es egal, ob es okay ist oder nicht. Letztendlich geht es darum, der Planet erwärmt sich und ganz am Ende fällt es eben auch auf die Entwicklungsländer zurück, weil die nun mal eben teils überproportional stark von der Klimakrise betroffen werden. Mhm. Aber mit Blick auf den letzten Punkt, den ich gerade gemacht habe, nämlich die Economies of Scale, würde ich aus dieser historischen Verantwortung durchaus etwas ableiten, nämlich, dass wir verdammt nochmal unseren Reichtum, unsere Produktions-, unsere Forschungskapazitäten in den globalen Dienst stellen und dafür sorgen, dass die erneuerbaren Energien für alle Länder leistbar werden und dann eben die Länder, die heute noch nicht so einen hohen Lebensstandard genießen können, einfach nicht durch diese 100 Jahre fossiles Tal, sage ich mal, gehen müssen.
Das heißt, das Paradoxon fragt nicht danach, bin ich richtig platziert und ist das okay so, dass die Dinge so ökonomisch ihren Lauf nehmen, sondern das Paradoxon, das Grüne, das versucht einfach nüchtern zu beschreiben, was ist. Ohne die Frage nach, ist das denn gut so? Oder sollte es nicht anders sein?
Ganz genau.
Und das ist wahrscheinlich eine Schwäche in manchen Augen, auch manchmal in meinen, wo ich sage, ja, aber das ist doch so einfach. Und gleichzeitig ist es wahrscheinlich eine Stärke. Deswegen, wahrscheinlich wäre es jetzt an der Stelle, ich habe dir 4 Gegenthesen um die Ohren gehauen, du hast sie alle gemastert. Vielleicht gucken wir uns kurz an, was denn mögliche Lösungen für das grüne Paradoxon sein könnten. Mhm. Hast du eine Idee?
Ja, also das ist... Ich bin da ganz offen, es ist nicht meine Idee, sondern es ist die Idee des lieben Hans-Werner Sinn, die er selber präsentiert. Er bringt da sogenannte Climate Clubs ins Spiel. Was ist das? Was ist ein Climate Club?
Klingt fancy.
Ist ein hübsches Wort. Er hat das selber auch gar nicht geprägt, sondern das war sein lieber Kollege William Nordhaus. Es geht im Grunde einfach darum, dass wir als große Weltgemeinschaft einen Club in Anführungszeichen gründen, der sich eben verpflichtet, die Nachfrage nach fossilen Energieträgern auf Null zu drosseln. Und das soll dann eben nicht nur in Form eines Pariser Klimaschutzabkommens funktionieren oder im Sinne eines Kyoto-Protokolls, die dann letztendlich gar nicht durchgesetzt werden, sondern dass es wirklich klare, verbindliche Regeln gibt und klare Sanktionen bei Nichteinhaltung. Das heißt, dann wird nicht eben abstrakt von irgendwelchen rechtlichen Verbindlichkeiten gesprochen, sondern es wird wirklich gesagt, zack, ihr haltet euch nicht daran, dann stellen wir den Handel mit euch ein. So wie beispielsweise aktuell ja auch Länder, wenn sie völkerrechtswidrige Angriffskriege führen, auch sanktioniert werden und einfach Zugänge zu Märkten verwehrt bekommen. Denn das, und da sind wir wieder beim Homo economicus, tut dann eben nicht moralisch und nicht juristisch weh, sondern das tut ökonomisch weh. Das tut im Lebensstandard der Menschen weh. Und dann springt man.
Also nicht nur Lippenbekenntnisse fordern, sondern knallharte Sanktionen.
Richtig, genau. Und ganz wichtig ist dabei eben, dass alle dabei mitmachen und dass es nicht eben einen Club gibt, aber eben auch noch Außenstehende, sondern dass alle in diesen Club gehören. Denn was wir aktuell haben, wir haben ja in den USA, in vielen Bundesstaaten, wir haben es in der EU, China führt es ein, wir haben CO2-Preis, Emissionshandelssysteme und vermeintlich sollten die ja dazu führen, dass wir schon deutliche Emissionsreduktionen haben. De facto führen sie eben aber dazu, dass dieses Öl oder das Gas eben einfach woanders verbraucht wird. Und da sieht man eben, es funktioniert eben nicht, wenn es Abweicher gibt. Es geht darum, dass es einfach niemanden mehr gibt, der davon profitiert, dass der Ölpreis plötzlich gesunken ist, sondern dass eben alle sich darauf festlegen, egal wie billig das Öl ist, man kann es uns schenken, man kann uns noch draufzahlen, wir werden es verdammt nochmal nicht verbrennen. Und dann haben auch die Scheichs verloren.
Die bösen Ölscheichs, die schon Hans-Werner Sinn zu Beginn nennt, genau. Ich würde noch eine andere Lösung noch anbringen, gerne, die ich tatsächlich nach Recherche dann gefunden habe. Mhm. Und jetzt pass auf, deutsche Sprache, eine schwere Sprache. Es gibt sogenannte Kohlenstoffgrenzanpassungsmechanismen. Muss ich erstmal schlucken. Deutsch, wirklich. Diese, nochmal, Kohlenstoffgrenzanpassungsmechanismen könnten helfen, Wettbewerbsnachteile für europäische Unternehmen zu vermeiden und gleichzeitig den Druck auf andere Länder zu erhöhen. Das wäre dann ein Mechanismus, der zum Beispiel sicherstellt, dass Importe von Produkten aus Ländern, die keinen CO2-Preis haben zum Beispiel, dann mit einer Abgabe belegt werden, die den CO2-Preis, den dann eine europäische Klimapolitik vorschreibt, einfach widerspricht. Also dann zu sagen, Länder, die in gewissen Klimapolitiken nicht mitgehen, weil sie sagen, ich bepreise mein Öl aber jetzt nicht mit einer CO2-Steuer, weil ich möchte es günstig halten, die dann aber in ihren Exporten in Europa nicht weit kommen und dann diese Differenz bezahlen müssten. Das wäre die Idee hinter diesen Kohlenstoffgrenzanpassungsmechanismen.
Mhm. Ja, das geht ja schon ziemlich in diese Richtung Climate Clubs. Also das sind ja nichts anderes als Sanktionen gegen die, die nicht mitmachen.
Genau.
Aber auch da würde ich eben wieder sagen, es funktioniert eben auch nicht, wenn nur Europa das macht, weil solange ich sehr CO2-intensiv produziere und immer noch jemand anderen habe, der meine Produkte ohne Sanktionen kauft, dann ist es mir ja relativ egal, ob Europa mitmacht. Das ist vielleicht insgesamt, bricht mir da vielleicht ein bisschen was weg, aber solange ich trotzdem noch ausreichend große Märkte woanders habe, ist mir eigentlich egal.
Genau. Man müsste halt es irgendwie hinkriegen, dass es dann keine Handelskonflikte gibt und dass nicht manche Länder mit Protektionismus umherwerfen und sagen, das geht so nicht und dann eben diesem Climate Club nicht beitreten wollen. Und das ist eine Frage, die können wir hier nicht beantworten.
Ja, also ich denke generell ist das ein riesiges Koordinationsproblem. Das fängt da an, aber grundsätzlich, man muss sich ja nur andere Konflikte oder idealerweise Kompromisse anschauen, die so auf der globalen Ebene gemacht werden. Es gibt so viele Eigeninteressen und bis man es wirklich schafft, dass alle in so einem Club mitmachen, das ist natürlich in sich selbst schon wieder eine extreme Utopie. Aber es hilft nichts, wir müssen da irgendwie hinkommen.
Genau, klingt fast schon wieder so wie eine Illusion, die ein Hans-Werner Sinn in seiner illusionsfreien Welt ja gar nicht möchte. Also es muss tatsächlich dann auf harten ökonomischen Logiken basieren, dieser Klimaclub. Vielleicht noch eine kurze Sache, damit auch mein Gewissen vielleicht ein bisschen beruhigter wird nach all diesem ökonomischen Homo economicus, wäre ja auch eine Lösung zum Beispiel zu sagen, um vielleicht beispielsweise einer globalen oder historischen Ungerechtigkeit entgegenzuwirken, dass man sagt, man richtet globale Fonds ein, wo man Einnahmen sammelt, die ich aus CO2-Bepreisungen generiere, und dann aus diesen Geldern beispielsweise grüne Projekte fördere und dadurch auch einen Beitrag zur Transformation mitschafft. Also einen ökonomischen Anreiz schon schafft, CO2-Bepreisung, Preise steigen etc. Aber gleichzeitig wird dieses Geld dann verwendet für grüne Projekte in Ländern, die, wie du zum Beispiel richtig gesagt hast, gar nicht die finanziellen Mittel oder den Luxus besitzen, sich über die Transformation in gleichem Maße Gedanken zu machen wie wir.
Ja, also sag mal, Vorstöße aus der akademischen Zunft gibt es dafür einige. Also wer möchte, kann sich da mal mit Esther Duflo und ihrem Werk auseinandersetzen. Ich glaube allerdings, so wie ich das überblicke...
Nobelpreisträgerin, oder?
Nobelpreisträgerin, richtig. Ich glaube allerdings, dass das eben auch genauso wie ja Sinnsthesen oft ein bisschen unter dem Fluch leidet, akademische Spielerei zu sein und dann am Ende doch gar nicht so viel Beachtung in der realen Politik zu finden, weil ich denke, es auch einfach...
Der schöne Elfenbeinturm.
Ja, ich denke, es ist ja auch wahrscheinlich einfach wieder unpopulär für westliche PolitikerInnen dann zu sagen, wir nehmen jetzt mal wirklich signifikante Teile unseres Haushalts und überweisen die einfach um den Erdball herum. Denn damit kann man sich nur bedingt für die nächsten Wahlen profitieren. Und letztendlich sind dann auch wieder viele möglicherweise nicht ganz rational ökonomische Aspekte, aber auch ökonomische Aspekte wünschenswert, das allemal.
Genau, und ganz los komme ich wahrscheinlich nicht von den ökonomischen Logiken, die unsere Welt nun mal umgibt.
Genau. Leider nein.
Lass uns zu einem Fazit kommen.
Gerne.
Für mich zeigt sich eigentlich in unserem Gespräch vor allem, dass das grüne Paradoxon uns offenbart, wie komplex und manchmal kontraintuitiv eigentlich Klima- und Umweltpolitiken sein können. Ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, warum dieses Paradoxon, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, mich damit ein bisschen befasst habe, warum das so auf Anklang gestoßen ist bei mir. Ich war sofort so, ja, richtig, stimme ich zu, das macht irgendwie Sinn, das ist logisch. Und ich habe mich gefragt, warum? Weil eigentlich hatte ich schon gedacht, das ist aber schade, weil wir sind doch mehr als reine ökonomische Strategen. Und warum bin ich trotzdem so angetan von dieser Theorie? Und ich denke, es resoniert vor allem mit dem Gefühl von Frustration, von Ohnmacht oder von Stillstand, den wir oft haben in letzter Zeit, wenn man sich einfach auch selber überlegt, bringt das eigentlich etwas, was ich da mache? Bringt es wirklich etwas, wenn ich jetzt die Bahn nehme und nicht den Flieger beispielsweise? Das Gefühl von, egal was man tut, egal wie sehr man dafür wirbt, am Ende passiert dann doch nichts global. Am Ende steigt CO2-Emissionen weiter, am Ende jedes Jahr ist immer das heißeste oder noch heißer als das Jahr zuvor. Wir scheinen den Klimawandel nicht aufzuhalten, obwohl wir so viel Wissen haben und so viel Werkzeug eigentlich an der Hand, um es aufzuhalten, um es abzumindern zumindest. Und trotzdem ist es einfach ein Gefühl von Ohnmacht. Ich kann nichts tun, es bringt nichts, wenn ich etwas versuche zu ändern, ein anderer wird es ökonomisch nutzen und das Gegenteil tun. Das, finde ich, resoniert mit diesem Gefühl von einem Frust oder von einer Ohnmacht, die man wahrscheinlich so hat, wenn man sich mit der Klimakrise befasst. Ich finde dieses Paradoxon herrlich pessimistisch und damit irgendwie real. Und das, glaube ich, ist der Grund, warum es so resoniert mit mir. Die Frage ist wahrscheinlich eher, und damit würde ich es dann belassen, was machen wir jetzt mit so einer Erkenntnis? Und ich bin gespannt, was auch unsere Hörerinnen dann dazu meinen und würde mich freuen, wenn da auch eine Diskussion in Gang getreten wird.
Ich denke, welche Erkenntnis einfach ganz wichtig ist, ist, dass, ja, dass wir uns zusammenreißen müssen, aber eben nicht auf der individuellen Ebene, auch nicht auf der nationalen Ebene, nicht mal auf der europäischen Ebene, sondern dass wir eben wirklich global zusammenkommen müssen. Denn letztendlich ist der Klimawandel etwas, was alle Menschen, egal wo auf der Welt, mehr oder weniger stark betreffen und ihnen schaden wird. Und hinter diese gemeinsame Idee, dass man das verhindern muss, kommen wir bestimmt. Die Frage ist halt bloß, wie koordinieren wir das? Und ich denke, dafür ist einfach das Green Paradoxon eine ganz wichtige Erkenntnis, eine ganz wichtige Maßgabe. Welche Lösungen bringen wirklich was und welche sind möglicherweise für den eigenen Geist beruhigend, aber am Ende des Tages nicht effektiv?
Genau, also bleibt uns eigentlich nur Hans-Werner Sinn zu danken für seine Theorie des grünen Paradoxons, weil sie doch zumindest auch in unserem Duo hier ganz schön für Diskussion gesorgt hat und für ganz, ganz viel Denkanstoß.
Genau. Das war unser Thesencheck zum grünen Paradoxon, das von Hans-Werner Sinn geprägt wurde. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch nicht nur provozieren, sondern auch ein bisschen Gedankenfutter geben und letztendlich auch einen positiven und konstruktiven Ausblick am Ende. Wenn ihr Anmerkungen, Anregungen dazu habt, dann schreibt uns gerne per E-Mail an hallo@future-economies.de. Wenn ihr keine E-Mail schreiben wollt, könnt ihr uns natürlich auch auf Social Media kontaktieren. Wir sind auf LinkedIn, auf Instagram und auf X zu finden. Und ja, genau. Liked uns gerne, folgt uns, aber gebt uns auch Anregungen.
Genau.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht, Josa. Vielen Dank.